Hallo zusammen, herzlich willkommen zur dritten Episode von Hammer und Signing.
Der Podcast für Girls, Gays und Days.
Ich bin Jasmin.
Ich bin der Matusch.
Und heute sprechen wir über ESC. Und zwar expliziter darüber, was wir jetzt machen als politische Queers. Also vor allem, was wir zwei davon halten. Wie wir jetzt damit umgehen, dass Israel am ESC darf teilnehmen. Und jetzt ist diese Woche eben noch rausgekommen, dass Nemo die Schweiz vertritt als erste nicht-binäre Person. Und wir sind hier einfach gerade so ein bisschen in einem Struggle drin, was wir jetzt genau machen mit dem ESC dieses Jahr.
Genau, es gibt ja Roman Empires und es gibt Katars. Und ich glaube, wir sind gerade so in einer persönlichen Katar-Situation, wo wir so das Gefühl haben, wie das viele Straight-Männer vielleicht bei der FIFA-WM in Katar hatten. Haben sich das viele Straight-Männer gefragt, darf ich das
ich
jetzt schauen?
Ich glaube schon.
Mal, ich glaube schon. Aber eben, wir sind gerade ein bisschen im Konflikt mit der Institution vom Eurovision Song Contest. Sollen wir es boykottieren? Wie gehen wir damit um? Was unterstützen wir damit, wenn wir da einfach zuschauen und nichts darüber sagen? Darum möchten wir heute ein bisschen über diese Situation reden. Dazu noch ein kleines Content oder Trigger Warning. Also wir werden sicher über den Israel-Palästina-Konflikt schwätzen. Er wird im gesamten Podcast präsent sein, aber wir werden sicher auch in den Shownotes vermerken, wo wir explizit darüber reden. Und es wird auch ein bisschen über Queerphobia, halt einfach allgemein negative Attitudes gegenüber queeren Menschen geschwätzt. Haben wir das vermerkt und möchten, dass du das weißt.
Genau. Und normalerweise machen wir auch eine Wohlfühlrunde, aber weil diese Folge wahrscheinlich eh schon viel zu lang wird gehen, überspringen wir das jetzt einfach.
Mhm.
Matusch, magst du ein bisschen allgemein vom ESC erzählen?
Genau, also der ESC, der Eurovision Song Contest, ist ja irgendwie so ein bisschen allgemein, allgegenwärtig in Europa. Wir wissen alle, es passiert einmal im Jahr, im Frühling irgendwann. Und es passiert schon mega lang. Also es ist gegründet worden 1956 von der European Broadcasting Union, was mega nach Gewerkschaft führt, ja, aber ist es voll nicht. Es ist so ein europäischer Rundfunkbund und sie haben sich so zum Ziel gesetzt, hey, wir haben jetzt aufgehört, Krieg zu machen auf dem Kontinent, jetzt haben wir Fernsehen, vielleicht können wir uns so zusammenschliessen und dann haben sie halt Content gebraucht. In Italien hat es dann, ich habe letzte Folge schon darüber geredet, eben das Sanremo Festival gegeben, wo halt aus ganz Italien SängerInnen angetreten sind und das hat dann European Broadcasting Union oder eben EBU übernommen. Es hat angefangen mit ganz vielen westlichen Ländern, auf das können wir dann noch sprechen. Und der erste ESC ist in der Schweiz gewesen. Also
ja, zu Lugano, oder?
Bei uns, ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Aber ich glaube, in der Schweiz, so. Er erreicht jährlich bis zu 180 Millionen ZuschauerInnen, was ich mir nicht so vorstellen kann im Kopf.
Das stimmt nach viel.
Sehr viel. Und also es hat ja so ein bisschen den Ruf, eben es hat ja jedes Land oder fast jedes Land, das mitmacht in dieser Union, unter anderem die Schweiz, wo durch die SRG oder die SRF ihre Delegationen schickt.
Mhm.
Schickt immer eine Person, wo das Lied muss, glaube ich, unter 3 Minuten sein. Und dann können sie so ein bisschen ihr Land rappen und dann im nächsten Jahr die Person oder das Land, das gewinnt, dort findet der nächste ESC statt.
Ja.
Es hat so ein bisschen den Ruf bekommen, weil halt die Performances mega, mega out there sind und mega campy sind, dass es so ein bisschen zu den Gay Olympics geworden ist.
Ja.
Was ist so dein persönlicher Bezug zu diesen Gay Olympics?
Also mein Bezug ist, ich habe als Kind amigs den ESC geschaut, bei meinem grossen vor dem Fernsehen mit meinen Eltern. Also es ist ja auch eine Kindheitserinnerung, von wegen, das hat man einfach verfolgt. Das hat man geschaut, da man gerade halt das Finale, das im Mai ist. Und ich habe es dann so ein bisschen aus den Augen verloren und habe dann zurückgefunden zum ESC Hand in Hand mit meinem Outing. Ja, wenn ich mich geoutet habe vor, was ist es jetzt, 4, 5 Jahren oder halt mehr in meine Queerness reingesteppt bin, habe ich einfach den ESC wie auch gecheckt, so hey, das ist mega fest ein queerer Event.
Ja.
Auch schon sehr früh gesehen, also schon in den 50er hat es erste queere Performances gegeben und habe das dann wie so ein bisschen, ja, für mich auch entdeckt, würde ich sagen, weil ich glaube, in der Schweiz, gerade als westliches Land oder westeuropäisches Land, ist es auch gerne so ein bisschen negativ konnotiert, vielleicht auch gerade wegen den Performances, die halt sehr trashy, kitschig, out there sind. Und aber ich habe nachher im Zusammenhang mit der Entdeckung von meinem Queersein quasi auch zum ESC gefunden und bin wirklich seit 3, 4 Jahren mega drin und ja. Schaue auch amigst Vorentscheiden. Bin immer am Livestream hier in Zürich im Labor 5, nachher vom Finale. Ja, jetzt aber auch vor einem Jahr, zwei, bin ich so ein bisschen in das reingekommen. Also wir schwätzen auch über das, weil das von uns beiden so ein Hyperfokus-Thema ist.
Mega fest.
Wir sind wirklich sehr drin, so in den YouTube-Videos mit politischen Analysen zum ESC.
Genau, wir haben uns da auch fleissig reingeschaut, nicht reingelesen. Ich kann sehr fest das Video von Verily Bitchy empfehlen. Das sind zwei Content-Creators auf YouTube, die so ein bisschen die Basis gelegt haben für die heutige Podcast-Folge und wo wir auch viele Ideen oder Konzepte dort werden aufgreifen, aber natürlich unsere eigenen Senf dazugeben. Ich habe das halt auch immer sehr so von außen wahrgenommen. Also als Kind habe ich es mega gerne geschaut. Die Slowakei hat sehr lange noch mitgemacht, als ich ein Kind war. Und dann, ich glaube, 2013 war das letzte Jahr, wo sie mitgemacht haben. Und es war mega wack gewesen. Und sie hatten dann kein Funding mehr gehabt. Und dann hat es für mich so ein bisschen den WM-EM-Vibe verloren, dass ich so mein Land habe unterstützen
wollte.
Also nachher war es auch so, es hat nachher so den Ruf gehabt, von, es ist mega queer und es ist mega campy. Und da habe ich das auch schauen. Und beim Nachschauen, beim Recherchieren von diesen Infos über die ESC, habe ich herausgefunden, dass das mega von dem einen englischen Kommentator rausgekommen ist. Also vor dem Graham Norton war es ein anderer Typ gewesen, der halt den ESC moderiert hat. Und er hat dann immer sehr so, seinen Hot Take zu dem Beitrag. Es hat halt viel queere Performers gehabt. Und er hat dann immer das so ein bisschen abgespielt, als was machen wir jetzt da, wo der Zirkus so, hey, ist dein Job, um das zu kommentieren. So.
Ich glaube, ursprünglich war es ja auch gedacht, so als, eben, in Europa gibt es keinen Krieg mehr. Ja, in Europa gibt es keinen Krieg mehr. Und wegen dem machen wir jetzt einfach Liedli-Wettbewerbe und auch sehr fest so ein Einheitsgefühl von Europa, Frieden, Liebe, wir sind alle gleich. Aber es war auch recht elitär gewesen, quasi, welches Land darf jetzt mitmachen, welches nicht. Also eben dafür, dass sich der ESC eigentlich so als europäisches Einheitsding versteht, das unpolitisch ist, sondern nur auf MusikerInnen ausgerichtet ist, hat sich das eigentlich schon früh gesagt, dass das eigentlich nicht so funktioniert.
Ja, und nachher auch immer mehr zementiert. Also ich habe das letztes Mal erst herausgefunden, sie haben das System von der Big Five, also so, es ist UK, Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien. Was haben die Länder gemeinsam? Wo wir ihren Platz im Finale fix haben. Also so, die können gar nicht rausfallen im Vorentscheid. Das ist für mich immer so gewesen, so, ah ja klar, logisch, weil sie haben wie das mitgegründet, aber eigentlich auch so, hey nein, es ist aus dem rausgekommen, dass sie das Gefühl hatten, sie wären benachteiligt, weil osteuropäische Acts halt mega gut gewesen sind.
Ja, voll, und das ist halt wie auch gesehen, weil es in West, also es ist mega spannend, weil es gibt im ESC wirklich so ein bisschen wie so eine Spaltung zwischen Westeuropa und Osteuropa. Also es wird dem wie so vorgemacht, und zwar, dass aber der ESC in westeuropäischen Ländern eben so ein bisschen ein negatives Bild hat für Musikerinnen, haben sie halt viele hochkarätige Musikerinnen halt auch nicht an ESC wollen für die Schweiz zum Beispiel. Und in osteuropäischen Ländern ist das halt eine mega Chance gewesen, dazumals noch, wahrscheinlich immer noch, um deine Leute mal wirklich pushen, die halt sonst zum Teil nicht die Plattform bekommen. Und die haben die krassesten Performances angelegt.
Gott, ich brühle jedes Mal. Bei jedem albanischen ESC-Auftritt brühle. Das ist so schön.
Ja, voll. Und nachher eben, hey, einfach die Big Five, das tun.
Das ist wie so ein Management-Tool.
Ja,
so.
Das gibt es nicht. Der Big Four, da die für sicher, also einfach so die Konzerne, für die, die arbeiten.
Die, ja, aber es gibt den Big Five als Management-Tool, irgendwie so Extroversion oder kein
Plan. Ja, aber es klingt nicht gut.
Sagen etwas anderes.
Voll. Die haben dann einfach entschieden, so, ja, ich glaube auch mit der Begründung, dass sie halt dem meisten Geld geben, dass sie halt ohne Vorauswahl ins Finale kommen. Und das ist so schlimm. Also du merkst einfach, es ist sehr westeuropäisch zentriert und man lässt ein paar osteuropäische Länder mitmachen, aber auch sehr fest so ein bisschen mit einem herablassenden Ton.
Ja, und es ist auch so, es ist mega eine ausgesprochene Sache, die immer wieder passiert. Es ist ja voll der Ruf, dass, oder in den meisten Fällen so, dass im Finale nachher eben UK, Deutschland und ich glaube, das sind die nachher so null Punkte bekommen, weil sie einfach irgendein Lied schicken, aber es sind nachher einfach nicht so Lieder, die von den Fans nachher so verfolgt oder so wertgeschätzt werden wie andere Länder.
Vor allem, sie haben gar nicht durch den Prozess müssen mit den Semifinals und sind dann einfach plötzlich im Finale und niemand hätte das eigentlich wollen. Sehr niemand hätte doch zugestimmt, dass die jetzt in dem Finale sind.
Und ich glaube, das hat voll so den, vielleicht sehe ich so mehr dahinter, als das ist, aber ich habe das Gefühl, das ist so der westeuropäische Blick auf Kultur. Mhm. Es ist ja wie so die unsichtbare Kultur. Also Westeuropa ist sozusagen wie schon Default-Kultur. Also müssen sie ihre Kultur gar nicht irgendwie definieren. Mhm. Sie zeigen sich gegen aussen vielleicht oder aus den Staaten. Also von den Staaten aus wird das sehr oft so angeschaut, so haha, silly European doing the funny little dance on TV.
Ja, voll.
Und klar, fair, das ist Eurovision in a nutshell. Aber ich finde, es ist mega scheiße, dass so westeuropäische Länder es ins Lächerliche ziehen. Dürfen es, mühen es fast schon. Aber nachher, wenn überwiegend osteuropäische Länder wirklich einen kulturellen Beitrag machen und meistens auch in ihrer Muttersprache singen, wobei Westler eher auf Englisch ausweichen. Du hast wie so einen es sind wie zwei verschiedene Shows. Du hast einerseits so den westeuropäischen Kitsch, wo alle irgendwie sich darunter können repräsentiert fühlen oder vielleicht eben auch nicht. Und du hast dann so den kulturellen Beitrag, wo es auch ernst genommen wird. Und wieso, und das ist vielleicht auch der Grund, wieso osteuropäische Beiträge zum Eurovision Song Contest auch mehr gefühlt werden von den Fans.
Ich glaube eben, hier kommen wir langsam rein ins Politische vom ESC. Und zwar ist im ESC, in den, ich weiß nicht, Statuten, es ist immer so ein Artikel, ist drin, dass der ESC ein nicht politischer Event ist. Es gibt ein fantastisches YouTube-Video, das heisst Queer Politics of ESC.
Genau.
Und dort ist sehr fest drin, wie westeuropäische Länder den ESC auch so ein bisschen gebraucht haben, um, was ist das, moralische Überlegenheit? Oder halt so zum zeigen, so dass sie...
Virtue Signaling.
So ja, voll, dass sie mega fortschrittlich sind. Also eben zum Beispiel, es gibt so ein Lied von Schweden, wo halt wie gezeigt wird, wie gleichgestellt die Geschlechter sind, die zwei Geschlechter, wie sie recyceln. Und es ist dann auch gang so ein bisschen schwierig gewesen, wenn zum Beispiel osteuropäische Länder queere Beiträge geschickt haben, ist das zum Teil von den Kommentatoren so ein bisschen belächelt worden, so was sie schickt.
Ja.
Serbien, eine Lesbe, geht das? Also so, es ist so ein bisschen, eben hier kommt es wie so ein bisschen Kultur rein, dass die westlichen Länder schon das Gefühl haben, so hey, sie sind überlegen gegenüber Osteuropäern und sie sind progressiver und sie sind weiter.
Es ist sehr so ein Moralabösterle. So
genau.
Die einzige queere Küsse, wo tatsächlich on-screen gewesen sind. Ich glaube, der erste Kuss ist irgendwie in der, also 2000 von Israel. Mhm. Und ich glaube, aber so die einzigen queeren Küsse, die wirklich on-stage gezeigt worden sind, sind von damals noch hetero oder effektiv immer noch hetero Menschen durchgeführt worden.
Umgesetzt.
Präsentiert, performed. Ja. Performed vielleicht, ja. Und so wirklich queere Leute haben es wie nicht wirklich so rausgetragen, aber sind nur schon mit ihrem Antritt oder mit ihrer Performance haben schon mega viel beigetragen. Wieso muss jetzt eine Frau aus Finnland oder aus Schweden eine Frau küssen und damit ein Statement machen? Finde ich mega cool.
Ja.
Wieso wird das nachher anders betrachtet, als wenn eine lesbische Performerin aus Serbien auftritt?
Es
und
hat,
das Ding nachher gewinnt, sorry.
So. Ja, voll. Es hat zum Beispiel, Russland hat 2003 zwei Teen Girls geschickt.
Tattoo.
Yes. Die haben geplant, sich onstage zu küssen. Die eine ist auch bisexuell.
Bisexuell, genau.
Also es wäre wie ein queerer Kuss gewesen. Und der ESC, also die Union, hat das nachher verboten. Hat dann gesagt, das darf nicht sein. Und das ist halt mega spannend, weil das eben von Russland gewesen wäre. Und wir wissen auch, dass Russland in Bezug auf Queer Politics nicht wahnsinnig progressiv ist. Aber dass dort der ESC quasi gesagt hat, hey, das geht nicht, weil es ist kein politisches Event, ist dann, glaube ich, sogar begründet gewesen. Es aber nachher hast du machen, sobald es quasi westliche Länder gewesen sind.
Generell wird vom ESC aus mega fest so die Unterscheidung gemacht zwischen, was ist jetzt staatliche Politik und was ist so Wertepolitik.
Ja, voll.
Also es ist mega cool, wenn du dich präsentierst als offenes, tolerantes Land und als Recyclingland.
Und halt so Lieder über Frieden und Liebe und wir haben es alle gern, sind häufig sehr erfolgreich.
Genau. Aber wenn du nachher ein politisches Statement machst über «Hey, mein Land wird besetzt», «Maybe don't».
Ja, das darfst du nachher nicht.
Das darfst du nicht.
Es ist zum Beispiel, aber es heisst, es ist kein politisches Event, es dürfen keine politischen Statements gemacht werden. Alles, was sich für die Ehe für alle ausgesprochen hat oder für Queerness, ist häufig sehr positiv angenommen worden, wenn es eben von westlichen Ländern kam. Das ist im Fall auch politisch.
Mega fest.
Und es ist so weit gegangen, dass sich eben Länder auch probiert haben, so ein bisschen zu queer-branden, um halt zu zeigen, wie progressiv sie sind.
Ja, ich glaube, es ist auch nachher immer sehr so ein Ariana Grande Musikvideo Plot Twist so eine Situation mhm. war. So. Das Lied eben geht eigentlich um so ein vages Konzept mhm. über Liebe oder eben über
yeah.
du hast das und das mhm. gemacht und ich liebe dich. Und dann am Schluss, oh mein Gott, Backup-Tänzerin küsst jetzt die Sängerin, ja, statt dass der Backup-Tänzer sie küsst. Also es ist nachher ja. so ein, sie spielt mega mit den Erwartungen und dann so, hey, look, wie toll wir sind und dass wir das zulassen, dass wir das tolerieren.
Ja, zum Beispiel, ich weiss nicht mehr genau, ob das 2013, 2014 war, wo Conchita Wurst für Österreich antreten ist. Ja. Iconic, also eine von meiner liebsten Gott, ja. Performances, das war mega cool.
Gänsehaut auch, ja.
Und kurz vorher hat Russland ein queerfeindliches Gesetz rausgelassen. I don't know, was man mit Gesetz macht, verabschiedet. Ja. Ist, glaube ich, das Wort. Und dann ist zum Beispiel Russland ausgebaut worden im ESC und Conchita hat mega viele Stimmen bekommen, was eben sehr cool ist und auch mega nice war, dass Conchita der erste gewonnen hat. Aber Österreich hat auch noch nicht so lange Ehe für alle.
Absolut,
und ja. in Österreich selber ist, also hat es auch negative Stimmen gegeben darüber, dass Conchita jetzt quasi Österreich vertritt. Ja. Und es wird einfach häufig so da, als wäre man im ESC progressiver, als man tatsächlich ist.
Ja, das sind auch sehr viel so. Es ist, schlussendlich kannst du ja auch nicht sagen, die Delegation vom ESC repräsentiert das ganze Land.
Ja, voll.
Also ich fühle mich auch nicht mega repräsentiert vom Remo vorher.
Aber eben, es ist wie so, es wird unterschieden zwischen ja. Wertepolitik, Peace and Love and Everyone und State Politics. Ja. Zum Beispiel hat 2019 hat Israel gewonnen. Oder nein, wahrscheinlich 2018 und 2019 ist nachher der ESC in Tel Aviv gesehen, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Und dort ist zum Beispiel sehr krass gesehen, weil im Werbevideo sind Gebiete gezeigt worden, wo aber eigentlich palästinensisches Land wäre, wo von Israelis ist besetzt wurde.
Ja.
Es haben Palästinenserinnen haben nicht dürfen teilnehmen. Also es hat zum Beispiel einen schwedischen Contestant gegeben mit palästinensischen Wurzeln.
Also wo,
ich glaube einen ehemaligen, oder?
Einen ehemaligen, der nicht hätte können auf Israel einreisen. Mhm. Also es ist nicht explizit kommuniziert worden, aber du hast ja nachher wie das Ranking-System und dort teilt jeder so ein bisschen Punktzahl vom eigenen Land mit, wo sie den anderen Performer geben. Und er hat dann wie so gesagt, ah, ich kann jetzt nicht können auf Israel einreisen.
Ja, voll. Genau. Und auch die Madonna hat an dieser Performance hat sie Palästina-Flagge gehabt und hat ein Statement wollen setzen,
ja.
wo auch nicht irgendwie hasserfüllt war, sondern wo einfach Free Palestine war. Und das ist auch unterbunden worden. Also ja. es ist so sehr klar gesehen, Palästina hat keinen Platz. Und halt auch mit der Begründung, ah, das ist jetzt easy vom ESC, weil das sind ja State Politics. Ja. Das ist nicht eine Wertepolitik, dass wir gerne ein freies Palästina hätten, sondern das ist sehr klar State Politics.
Ja, ich glaube, es ist so ein Punkt, wo gerade so diskutiert wird, weil vorletztes Jahr, ist Russland ausgeschlossen worden, weil ja. sie obviously die Ukraine eingenommen haben, also sie mhm. haben ja angegriffen haben, mhm. In der Ukraine. Und zuerst ist nichts passiert, zuerst haben sie eigentlich normal sollen mitmachen, aber nachher haben irgendwie 10 Member States haben dann in ein Schreiben gemacht und haben gesagt, hey, das finden wir nicht so geil.
Mhm.
Und erst dann hat eigentlich der EBU wirklich reagiert.
Ja, voll.
Im Moment passiert das gerade recht wenig. Also eben, Israel würde mitmachen dieses Jahr und es ist immer noch der Auswahlprozess, welches genau. Lied von welchem Land gesungen genau. wird.
Zum Kontext, wir nehmen am 3. März auf und die Podcast-Folge kommt wahrscheinlich am Moment ihrer Woche. Das heisst, wahrscheinlich sind auch ein paar Sachen passiert jetzt ja. in dieser Zwischenzeit.
Eben, das Problem ist halt, dass im einen Fall wird das so aufgearbeitet vom EBU selber und im anderen Fall nicht. Und da fragt man ja. sich immer, wieso wird das jetzt auf diese Art und Weise betrachtet und voll. Wieso nicht.
Und ich habe das Gefühl, also ich glaube, dass der EBU nicht ein cooler Verein ist. Das ist uns auch nicht bewusst. Das ja. ist ja häufig so. Unabhängig davon ist der ESC halt mega Camp, aber ist ja auch nicht an sich eigentlich eine queere Veranstaltung.
Ja.
Aber auch bei Russland hat der EBU erst reagiert, nachdem sich Member States gemeldet haben und haben ja. gesagt, dass man Russland so ausschließen. Für mich gibt jetzt der EBU einfach so ein bisschen den Vibe in Bezug auf Israel-Palästina. So, ach, das ist einfach viel zu kompliziert und wir wollen uns da nicht positionieren, ja. weil es ist so schwierig und bla bla bla. Also es ist einfach so eine Fake-Neutralität.
So ein bisschen wie die Schweiz. So.
Ja, voll, weil es ist einfach wie so, aber ich höre das auch viel in meinem Umfeld, dass halt der Konflikt schon so lang ist und dass es ganz schwierig ist, dort durchzugehen. gesehen.
Ja.
Ich verstehe das auch, ich schließe mich dem auch an. Es gibt aber durchaus ein Völkerrecht, das erklärt, was ein Genozid ist, was ein Kriegsverbrechen ist, was eine Kolonialmacht ist. Und dort kommt halt Israel auch einfach rein. Gerade im Diskurs von der Schweiz und wo auch sehr praktisch vom Diskurs in Deutschland. Wir haben halt mega Angst, berechtigterweise uns gegen Israel irgendwie zu äußern, weil wir auch ja. Blut an den Händen haben vom Holocaust.
Absolut, ja.
Also ich sehe das auch. Ich finde auch, dass man die Diskussion muss führen, ohne dass man antisemitisch wird. Es ist nicht konsequent, wenn du quasi Russland ausschließest und bei Israel absolut nichts machst.
Ja. Es ist gar nicht konsequent. Ich finde auch bei das Beispiel, das du vorher angesprochen hast, zu der Fakt, dass der Konflikt schon so lange andauert. Das ist ja bei Russland auch so. Also Krim ist ja auch 2014 eingenommen worden. Und dann PerformerInnen, die damals eben ausgebaut worden sind, sind nicht nur wegen dem ausgebaut worden, ja, sondern weil sie Zwilling und sie haben performt mit Perücken. Und ich glaube, es sind ihre echten Haare gewesen, die so verbunden gewesen sind.
Ja.
Und sie haben irgendwie etwas darüber gesungen, ah, wir sind für immer verbunden. Mhm. Leute haben nachher sehr fest dort reingelesen, ah, das ist ein politisches Statement, ja, dass jetzt Russland und Ukraine sich so als Zwillingsstaaten sehen und jetzt für immer verbunden sind, wenn so viel reingelesen wird oder wenn man so viel kann interpretieren. Ab wann zieht man die Grenzen? Bei Palästina halt so, ich finde, in Europa wird das anders betrachtet, weil es sind halt nicht weisse europäische Menschen, die die Opfer sind von so einer Besatzung. Ich glaube, es passiert
auch sehr viel... Ja, und halt auch nicht
christliche. Ja, genau. So. Ja. Und es passiert also einfach sehr viele Sachen, wo ich mich frage, wieso zieht man da nicht zu bremsen. Also es ist ja der Text vom Lied, wo von Israel das Jahr vorgeschlagen worden ist für den Contest, ist Propaganda-Piece.
Ja, voll. Ich glaube, wir greifen ein bisschen vor. Aber das ist so der Hintergrund. Das ist jetzt in meinem Umfeld, aus meiner politisierten Queer-Community, der Aufruf gekommen, hey, wir müssen das Jahr den ESC boykottieren. Jetzt mehrere Insta-Stories dazugeben. So wie ich es gesehen habe, vor allem von POC aus der Community. Und ich habe es mega spannend gefunden, zu beobachten, ob was das mit mir macht. Weil eben mir ist der ESC eigentlich sehr wichtig. Ich komme auch häufig in so einen Hype rein. Ich finde es halt camp. Und ich finde es queer mega und ich verfolge das gerne. Und meine erste Reaktion war wirklich so, wir dürfen ja nichts mehr. Und also es ist so wirklich mein innerer Weissmann.
Der Reto kommt so schnell für
das.
So.
Und wirklich einfach, ich will mir das jetzt nicht verbieten. Und krass, das von der Queer-Community zu fordern. So, ist so meine erste Reaktion gewesen. Habe dann aber auch gemerkt, das ist bei mir jetzt wahrscheinlich sehr versprägt davon, dass meine Familie keine Migrationsgeschichte hat. Also wir sind von einer Seite vom Napf zur anderen Seite pilgert.
Yeah.
Das ist ein Weg von 2 Stunden etwa. Und ich habe einfach das Gefühl, es zeigt sich gerade sehr fest, dass ich weiss bin, dass ich nie vom Krieg betroffen war und dass ich keine Migrationsgeschichte habe und auch niemand in meiner Familie. Das ist gerade eher der Auslöser gewesen von dieser Reaktion, als dass ich queer diskriminiert werde.
Ja, wir sind, glaube ich, eher noch auf dieser Seite vom Spektrum, wo der ESC konsumiert, einfach zum Spass haben und zum Camp.
Genau.
Können geniessen.
Ja, voll. Ja. Und eben, klar ist die Schweiz auch nicht mega progressiv, wenn es um queere Rechte geht. Mm. Jetzt geht es ein bisschen darum, wie gehen wir als Community mit dem ESC dieses Jahr um und auch in Zukunft. Ich habe schon 3 Mal meine Meinung geändert. Also jedes Mal, wenn ich eine neue Info bekomme, bin ich dann wieder so, vielleicht gleich so. Habe mich dann reingelesen und habe dann wirklich den Schluss für mich eigentlich gezogen, so also, ja, dieses Jahr boykottiere ich den ESC. Das war, bevor ist rausgekommen, dass Nemo die Schweiz vertritt.
Mhm.
Und mit Boykottieren habe ich irgendwie so ein bisschen gemeint, ich möchte einfach nicht Beiträge vom ESC bewerben oder teilen, sondern ich möchte mich dort so ein bisschen zurücknehmen, nicht in ein Hype vom ESC reinkommen, darauf aufmerksam machen, dass Israel darf teilnehmen. Ja, mich einfach kritisch zu dem äußern. Aber von dem, was ich gesehen habe, ist die Forderung, den ESC zu boykottieren, ist von POC-Queers aus der Community gekommen. Und ich finde es eigentlich auch nicht so viel verlangt. Weil ich einfach mega Angst. Es ist amigs jährlich, gibt es Livestreams zum ESC, es gibt viele Veranstaltungen. Eine Community, die basiert auf POC und die von migrantisierten Personen lebt, hätte ich halt mega Schiss, dass sich Leute nachher ausgeschlossen fühlen, dass die weissen Cis-Gays weiterhin den ESC unkritisch abfeiern können. Ja. Also das fände ich mega schade.
Wie das so oft eigentlich in der LGBTQ-Community einfach passiert, dass wir dann so, hey, solange es für uns noch passt, können wir das so ein bisschen links liegen lassen und unseren Spass haben, während also literally mega schlimme Sachen passieren und wir einfach sagen, nein, das ist
ja, Camp. Voll. Aber eben, das ist so ein bisschen meine Haltung gewesen. Eben, wir reden jetzt davon, Israel auszuschliessen. Und da hatte ich am Anfang auch eine andere Haltung gehabt, wo eigentlich, also eben der ESC sagt von sich selber, sagen nicht politische Event.
Mhm.
Ich fände es ja eigentlich voll schön, wenn dort halt einfach Einzelpersonen hingehen, die das Land repräsentieren, aber wo auch einfach Musik machen. Und habe dann so das Gefühl gehabt, hey, wird schnell antisemitisch, wenn du auf einzelne Personen gehst.
Mega fest, ja.
Das heisst, ich fühle mich auch nicht mega wohl, um die israelische Künstlerin in dieser Vorauswahl ist, um die mega rauszudrängen.
Ja, vorsichtig argumentieren und auch die Unterscheidung machen zwischen, ich glaube, so Nahkonflikt 101, so zwischen, was sind Leute von Israel und was ist die Regierung von Israel, was ist der Staat?
Quasi Staat und Zivilbevölkerung.
Genau.
Aber ich habe dann halt, also ich merke, dass ich so ein bisschen naiv war mit dem, ja, man kann ja auch einfach alle Einzelpersonen schicken und dann ist es ein nicht politisches Event. Also in der Schweiz ist es, glaube ich, auch so, dass es der Sender, also bei uns ist jetzt der SRG, entscheidet, wer die Schweiz vertritt. Bei Israel ist jetzt eben auch das Lied heisst October Sky.
October Rain oder so.
October Rain, ja stimmt. Ja. October Sky ist ein Film. October Rain. Es hat ein paar Sätze drin, die man halt einfach nicht missverstehen kann.
Ja, es sind sehr viele Anspielungen auf den Angriff vom 7. Oktober.
Ja.
Es wird von Blumen geredet. In dem Zusammenhang.
Und, was für das Militär steht.
Genau, es ist irgendwie so IDF-Slang für gefallene SoldatInnen.
Ja, vor allem, es gibt auch ein Ziel, dass man auf der richtigen Seite vor Geschichte muss sein.
Ja.
Das ist halt auch einfach, also eben, wir haben es vorhin schon gehört, dass quasi Staaten nachher häufig Vertretungen geschickt haben an ESC, die einem so progressiver wirken.
Ja.
Und das ist eben nicht so, dass das Einzelpersonen sind, die dort einfach kommen, sondern da ist jetzt gerade auch ein Punkt vor israelischer Regierung, halt dahinter, so, hey, was machen wir jetzt?
Ja, ich weiss so nicht, also indirekt ist ja die Regierung schon dahinter. Es ist ja nachher schlussendlich der staatliche Fernsehen, der dahinter steht.
Und jetzt eben so mit dem Hintergrund ist meine Forderung schon so, hey, das Lied, ich finde das nicht easy, wenn das performt wird, weil ich stelle mir das so einfach sehr schmerzhaft vor, wenn du Palästinenserin oder als Person mit palästinensischem Hintergrund, sie sagst so, hey, Israel darf jetzt das so mega nicht aufarbeiten, aber darf jetzt das thematisieren und du wirst einfach unsichtbar gemacht. Also es ist null thematisiert, was mit dir und deinem Volk gerade passiert. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf heute, ich habe jetzt vorhin einen Podcast gehört von der Alice Husters. Es ist vom November, also es ist sicher seither auch viel passiert.
Ja.
Der Podcast ist zusammen mit der Vereinigung Jews and Palestinians for Peace, wo halt wie auch sehr fest thematisiert wird, so hey, es gibt im Fall auch Israelis mit muslimischem Hintergrund, es gibt Leute mit jüdischem Nachnamen, die nicht Israels Regierung unterstützen. Also das ist halt alles nicht so, ja, schwarz und weiß auf einzelne Personen kann zurückführen. Voll. Und dann wäre es doch mega nice gewesen, wenn, also in meiner perfekten Welt hat Israel ein Duo geschickt. oder hat halt irgendwie dem Platz gegeben oder so. Und es ist wirklich, also eben, Palästina ist schon, wo sie in Israel ist gehostet worden, komplett unsichtbar gemacht worden. Es ist jetzt auch Thema, Island schickt dieses Jahr einen queeren palästinensischen Künstler.
Ja, voll.
Und das ist jetzt auch gerade zur Diskussion, ob der darf auftreten.
Ich glaube, Island und Schweden, also sicher eins von den Scandis, hat sich sehr so ein bisschen daran gestört, dass Israel mit dem Lied darf kandidieren. So.
Also eben, ich habe so sehr festgehalten, von wegen, ich boykottiere das Jahr den ESC, ich werde mich dagegen aussprechen, wenn der ESC unkritisch gehypt wird. Genau, also das ist jetzt einfach wie so sehr eine valide Forderung finde und mich da auch dahinter stellen. Zwei Tage später ist kommuniziert worden, dass Nemo die Schweiz am ESC wird vertreten. Das habe ich mega krass gefunden, weil, also wir haben uns auch so ein bisschen angeschaut, wer sind die Queer Contestants gewesen über die letzten Jahre. Also eben, das ist natürlich eigentlich schwierig, weil wir wissen nicht, wer sich wann geoutet hat und so.
Ja.
Und es gibt zwei, drei Personen, die sich im Nachhinein als nicht binär geoutet haben. Aber von dem, was ich jetzt gesehen habe, ist, also wer Nemo die erste Person, die wirklich als nicht-binäre Person antritt. Und das ist fucking huge, wenn man bedenkt, dass die Schweiz noch 2023 das diskutiert hat und entschieden hat, so, nein, wir kennen nicht-binäre Personen nicht an, wir brauchen keinen dritten Geschlechtseintrag.
So vom Bundesrat aus, vom Bundesrat, vom Nationalrat.
Also
es ist voll ein Ding gewesen.
Ja, 2023. Also es ist noch nicht lang her und wegen dem ist es natürlich auch mega bedeutend, dass jetzt Nemo die Schweiz vertritt.
Und darf. Und dass wir auch darf geniessen, mit all dem, wo im Hintergrund läuft, dürfen wir wie nicht den Anspruch an Nemo haben, dass sich Nemo jetzt so voll dafür ausspricht. Wäre mega cool, wäre mega ein Bonus, aber so, wir haben das vorher besprochen, wenn man so in die Comments schaut von Beiträgen über über die Nominierung von Nemo, sieht man einfach auch schon, mit was Nemo jetzt selber zu kämpfen hat. Es ist ein bisschen disgusting, was in so SRF News Comment Sections abläuft.
Ja, Scheiße kann zusammenbrauen. Und ich bin wirklich so, meine erste Reaktion war wirklich so, fuck, weil Aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich war so voll easy damit, so hey, boykottiere den ESC.
Mhm.
Und nachher so, hey, scheiße, ich möchte auch sehr fest nicht mehr unterstützen.
Ja.
Das ist jetzt auch, aber ich habe das mit ein paar Leuten besprochen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich so ein bisschen das Problem von unserer politisierten Queer-Community. So, hey, wie gehen wir jetzt damit um? Boykottieren wir? Oder pushen wir jetzt den ESC halt mega zum Nemo pushen?
Ja, das ist, ich glaube, es ist mega fest so, eben wenn du das irgendjemandem anderem erklären würdest, außerhalb von unserer Bubble, ist es dann so, hey, also geht's, es ist ein Music Contest und es ist einfach Eurovision. Aber dann muss man sich trotzdem so vor Augen halten, wie politisch trotzdem Eurovision kann sein. Eben, wir reden darüber, die erste non-binäre Person, die aus der Schweiz oder auftritt. So globale Politik, wo diskutiert wird, in einem Rahmen, wo theoretisch, oder in einem Song-Contest, wo theoretisch neutral sein sollte. Es geht irgendwo einfach nicht auf, dass so ein Song-Contest kann neutral sein.
Ja, voll. Und das ist aber auch so ein bisschen, also ich verstehe, wenn man nicht so darf im ESC drin ist wie jetzt wir zwei, aber der ESC hat halt wirklich auch einfach eine Relevanz. Also man hat Zahlen gesehen, da wird mehr geschaut als der Super Bowl, halt gerade in osteuropäischen Ländern. Und ich merke das auch bei mir selber, das ist jetzt halt anekdotische Evidenz, aber ich habe von vielen Ländern einen Eindruck halt durch den ESC, also aber auch, was 2019 durch Israel gehostet worden ist, ich so gesehen, so, ah, das ist mega queer.
Ja, ich kann mich bis jetzt noch erinnern, wo ich nachher so YouTube-Ads bekommen habe. Ich glaube, es war irgendein so ein israeli Tourism Board gewesen und dann haben sie sofort so Musikvideos gemacht, so, jalla, kommen nach Tel Aviv und Regenbogen fahren und alle mega attraktiv und ach ja, es prägt, glaube ich, die Leute und es ist auch eine Chance für ein Land, zum öffentliche Meinung zu prägen.
Ja, voll. Und eben We Exist hat oder Insta-Aufruf gemacht, so hey, auch wenn der ESC, wenn euch das nicht interessiert oder wenn das nicht supportet, wir müssen gleich als Community Nemo supporten, weil eben das ist wahnsinnig viel Sichtbarkeit, die jetzt nicht binäre Personen bekommen. Und eben, jetzt ist wirklich so ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und ich glaube, wir schwätzen jetzt einfach so ein bisschen über Sachen, die man könnte machen. Aber eben, ich habe zum Beispiel meine Meinung schon dreimal geändert. Jedes Mal, wenn ich eine neue Info bekomme, ich glaube, es ist schon einfach sehr feste Diskussion.
Und ich glaube, sie wird sich auch noch ändern, so.
Ja. Es ist auch noch recht früh im Prozess vom ESC. Ich möchte aber wirklich sagen, ich habe einfach den Anspruch aus uns an Community, dass wir das probieren, halbwegs gut zu machen.
Ja.
Und zwar, aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe mega Mühe, wenn der ESC unkritisch gehypt wird. Gerade halt auch, wenn man nachher so Leute ausschließt, wo ja das Thema Palästina vielleicht triggernd ist.
Ja.
Also wo halt aktiv davon betroffen sind und ich dann sage, nein, aber ich finde halt der ESC mega cool. Also es ist wirklich einerseits das, also ich werde keine Person mit palästinensischem Hintergrund sagen, so hey, das ist jetzt aber wichtig. Ich werde aber auch nicht an einem 16-jährigen NBI sagen, hey, du darfst dich jetzt nicht freuen, dass Nemo auftritt, weil Israel-Palästina. Voll. Also ich glaube, ich wünsche mir einfach so ein bisschen Grosszügigkeit und eben, dass wir so ein bisschen besprechen, welche Massnahmen kann man machen, welche gescheiter nicht.
Ja, es gibt auch viele Ressourcen, wo man darauf zurückgreifen
kann. Mhm.
In dem Video, wo wir geschaut haben und wo wir verlinkt in den Shownotes. Sie haben so einen Vorschlag gemacht, dass man so ziemlich lokalen Sender kann schreiben kann. Sie haben so einen
Mail-Vorschlag
so einen Musterbrief gemacht, wo man kann entweder, also einfach seinem Local Broadcaster, bei uns wäre das die SRG, aber auch den Sponsoren und am schwedischen Broadcaster ein Mail schreiben, von wegen, hey, ich finde das als Zuschauer, finde ich das nicht gut. Ich weiß nicht genau, wie das Wording ist, aber ich finde das einfach nicht gut, dass Israel darf mitmachen, während ihr bei Russland so und so vorgegangen sind. Kann man machen. Ich weiss nicht, vielleicht mache ich das auch mal. Es gibt so ein öffentliches Tool auf der SRG-Webseite, wo man kann Sachen schreiben, Brieffreundschaften
und Ressige.
Finde ich eigentlich noch so einen direkten Weg, zum sagen, hey, zum sich mal aussprechen, wie viel das denn wirklich bringt.
Oh, ich glaube, für mich ist klar so, hey, man muss irgendwie den ESC kritisieren in Bezug auf Israel. Und dort ist halt so die Frage, ich möchte es halt dort machen, was weh tut. Und das sind die Einschaltquoten, das sind die Sender. Die ESC wird nicht reagieren, wenn man hässig tweetet. Wenn es wie so vor, also wenn es wie so konkret könnte werden, hey, vielleicht schauen das weniger Leute, beziehungsweise die bekommen weniger Geld von uns. Ich habe das Gefühl, du musst einfach systemisch angehen. Ich finde es auch nicht easy, die israelische Künstlerin zu haten, weil eben, so wie ich das betrachte, wird sie einfach instrumentalisiert.
Wie fest sich das SRG wird nachher positionieren, aber schon mal den Druck spüren von, es gibt Leute, die uns wieder sind, das wissen jetzt
gerade schon. Ja, voll. Nachher Punkt 2, ich brauche einfach Kontext und ich habe einfach Mühe mit dem unkritischen Hypen. Das heisst, irgendwie seit 3 Jahren immer an einem Livestream gesehen vom ESC. Ja. Wir können dort vielleicht auch mal einen Spendenaufruf machen für Free Palestine. Unbedingt. Du kannst auf Demos herweisen, du kannst auf konkrete konkrete politische Massnahmen herweisen.
Einfach allgemein der ESC als mega Westeuropa-zentrierte Institution, aber nachher auch als scheinbar neutrale Institution, die sich nicht positionieren will, ausser wenn es gerade ums Geld geht.
Ja, voll. Und eben auf der anderen Seite, ich habe mir selber den Anspruch, wirklich in Beiträgen von Nemo in den Comment Sections Zeug anzeigen oder moderieren. Was zum Beispiel auch eine Aufforderung ist in diesem Video, das wir euch verlinken, das wir als Vorbereitung geschaut haben, ist zum Beispiel den einzelnen Künstlerinnen schreiben. Und eben, weil es jetzt schon, was es war, Schweden und Island, haben sich wie schon geäussert über Israel. Und ich habe mir eben wirklich überlegt, so, hey, vielleicht schreibe ich Nemo.
Aber DMs leiden.
Hey. Ja, voll. Aber es ist wie, dort ist mir halt auch wichtig. Ich finde es auch unchill, wenn du an queere Personen viel einen höheren Anspruch stellst, von wegen, hey, Nemo muss sich jetzt positionieren. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, Nemo hat schon genug los, being die erste nicht-binäre Person, die für die Schweiz kandidiert, aber in einem Land, wo Nicht-Binarität nicht mal anerkennt. Das heisst, es wäre sehr eine freundliche Nachricht im Sinne von, hey, hättest du vielleicht Kappa?
Ja, voll.
Und nicht, mach das mal, sonst bist du einfach unsolidarisch. Ja. Also so.
Ich sehe mich, glaube ich, auch nicht direkt Nemo zu schreiben, weil es ist so ein bisschen, es ist dann auch ein bisschen Virtue Signaling. Es ist dann so,
ja,
so ein bisschen, hey, du bist als Künstlerin, hast du die und die Verantwortung.
Mhm.
Wo ich bei den Schweizer Entries sowieso nie einen politischen Hintergrund gesehen habe, aber wäre sicher cool, wenn sich auch mal ein Schweizer Künstlerin würde so aussprechen.
Ja, voll. Eben, es wäre cool, aber es ist nicht der Anspruch. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr wohl Beiträge von Nemo und gleichzeitig sagen, hey, es gibt übrigens diese Kontroverse gerade. Hier wäre übrigens die nächste Free Palestine-Demo. Hier könnt ihr spenden, hier könnt ihr euch informieren. Also ich glaube halt einfach, ja, zusammenstehen halt. Ich habe mega Mühe, wenn so Konflikte gegeneinander ausgespielt werden. Weil es ist jetzt wie, das koexistiert jetzt, aber ich habe schon den Anspruch an uns als Community, dass wir das halbwegs gut lösen können.
Und es gibt so etwas wie Intersektionalität, wo es einfach auch stattfinden kann, dass mehrere Leute von mehreren Sachen betroffen sind. Und, und das müssen wir wie einfach auch berücksichtigen. Es ist wirklich nicht so schwarz-weiss, wie man es einmal so sieht. Es gibt auch ganz viele palästinensische Artists, wo man sehr gut kann supporten und richtig tolle Musik machen. Ich denke gerade an Saint Levant. Er macht so französisch, arabisch, englische Musik und so Rap-inspired. Richtig cool. Ja, natürlich kann man sicher auch irgendwie supporten, spenden, wenn man kann.
Voll. Und ich glaube auch so ein bisschen, ich bin aber auch sehr versprägt, eben von weiss, nicht von einem Konflikt betroffen, aber auch nicht aktiv an Queerfeindlichkeit betroffen, weil straight passing im Moment noch. Aber halt einfach so ein bisschen aufpassen, wie wir miteinander diskutieren.
Ja.
Bei jeder Info ändern wir wieder unsere Meinung. Aber es wird sich wahrscheinlich auch noch viel ändern. Voll. Aber so zum Zusammenfassen, was wir euch so ein bisschen an die Hand geben können, ist, bitte macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Das sind jetzt einfach Gedankenanstöße gewesen. Ihr könnt uns sehr gerne Rückmeldungen geben. Wir freuen uns über Kommentare, weil ich habe das Gefühl, das sind jetzt einfach unsere Haltungen gewesen, aber es ist noch sehr unfertig.
Oder wenn ihr irgendeine Ressource habt, die wir könnten teilen könnten, die ihr cool findet. Voll. Wo man sich in dieser Problematik kann einschalten kann, wo man aktiv werden kann. Ich glaube, man hat oft so das Gefühl, es ist alles so ein bisschen zu gross und man hat so zu wenig Agency und zu wenig Macht, um etwas zu machen. Aber es gibt so viele Ressourcen von so vielen tollen Menschen, die sich dort eben aktiv beteiligen und wo man dann ein bisschen seinen Teil dazu beitragen kann, wenn man so einen kleinen Beitrag kann machen kann, hier in unserem Ecken von Europa.
Genau. Wow. Also zum Zusammenfassen, es gibt den offenen Brief an SRG, den ihr könntet schicken könnt, wenn ihr möchtet.
Ihr könntet in eurer Community Awareness spreaden. Insta-Stories sind immer gut.
Ja, voll. Wenn ihr den ESC wollt schauen wollt, dann macht das doch bitte illegal. Dass die Institution kein Geld bekommt. Bitte moderieren in Comment Sections von Beiträgen zu Nemo, Nemos Inhalt teilen.
Musik streamen von Nemo.
Ja, voll.
Das ist wirklich mega herzig. Ich habe das letzte Mal gehört. Ich habe es auf dem Weg dahin gehört. Das ist mega süß.
Ja, ich finde es auch nice. Und eben, ich bin wirklich gespannt. Eben, ich weiß auch noch nicht, was ich mache. Also ob ich das weiterverfolge, ob ich das Finale wird schauen.
Wir können auf Schweden hitchhiken und dann so auf dem Stadion stehen und einfach zuschauen, ohne dass wir irgendwie Geld.
So mit einem halben Ohr.
Genau.
Ja, aber ich bin auch wirklich gespannt, was passiert, weil es sind jetzt noch Vorauswahlen. Das heisst, wir wissen noch nicht, ob Israel mit diesem Lied darf antreten darf. Wir wissen noch nicht, ob der palästinensische Künstler für Island darf antreten darf. Ist Nemo eigentlich fix?
Nemo
aber
ist
nicht,
fix.
Nicht im Finale.
Nemo ist fix, aber nicht im Finale, genau.
Weil wir sind nicht in der Big Five.
Wir sind nicht noch nicht.
Ich möchte es wirklich nicht.
Wenn Nemo gewinnt und das nächste Jahr in der Schweiz ist, sind wir die Big One.
Ja, so. Voll, aber nachher bitte einen dritten Geschlechtseintrag. Also ja. Das wäre absolut das Minimum, wenn jetzt Nemo den ESC gewinnt.
Big Three.
Genau. Also quasi Big Five abschaffen, Geschlechtseinträge gesamthaft abschaffen. Haben wir sonst noch eine Forderung?
Hey, wir können das alles gerade zusammenfassen in eine Initiative, so ein Volksbegehren, so hey. Genau, und apropos Big Three, um den Podcast ein bisschen auf einer lighter Note beenden, haben wir ein Top 3 zusammengestellt zu unseren Top 3 Queer Artists, die je am ESC teilgenommen haben.
Ja.
Hast du gerade angefangen mit
ihnen? Ja, ich glaube, wir haben nicht vorbesprochen, dass es Queer Artists sind, aber es sind es.
Einfach allgemein,
sind, ja. Voll, aber es sind es. Bei mir ist Nummer 3 Tattoo. Yes. Also ich finde, das war 2003 gewesen, das heisst, ich bin dann 5 gewesen.
Sind aber sie antreten mit dem Other Things She Said? Ist das das?
Ich glaube es.
Geil.
Und Das ist einfach so, das ist mir geblieben, weil das ist einfach so eine Kindheitserinnerung. So, Girls!
Voll.
Die haben es mit 5 voll. Nachher Nummer 2, Conchita Wurst.
Yes.
Yeah. Fucking iconic gewesen. Mega Vorreiterin und halt auch einfach die Vocals. Das Lied ist mega gut.
Richtig gut.
Also ich lasse das Lied immer noch. Das finde ich absolut fantastisch. Nummer 1 ist Basic, aber Maneskin. Ich höre halt wirklich sehr viele Lieder von ihnen und ich habe die Performance sicher 50 Mal geschaut. Und es war irgendwie so lustig, weil ich weiss, die Diskussion war dann so gewesen. Also es hat so irgendwie die Heteros gehabt, die mega cool haben gefunden, dass die jetzt gewonnen haben, weil es halt so Rock ist.
Ja.
Weil es halt nicht der Trash-Pop ist vom ESC sonst. Und dann hat es halt Queers gegeben, die halt so, hey, es sind probably alle gay in dieser Band, da kannst du mir nichts anderes erzählen. Ja. Und das habe ich so lustig gefunden, weil Forces were united und man hat die einfach gewählt, aber so viele Leute aus sehr verschiedenen Gründen.
Was ja auch okay ist. Das ist, das ist die Magie vom ESC.
Ja. Ja. Bei dir?
Meine Top 3, also Nummer 3 ist Verka Serduschka von der Ukraine, wo 2001, das ist die Drag Queen, die immer irgendwie am ESC gewesen ist, mit einem grossen Stern auf dem Kopf.
Yeah.
Einfach iconic. 2001 aus der Ukraine einen Drag Queen geschickt, finde ich super. Auf Platz Nummer 2 ein isländischer Sänger. Ich kann den Namen nicht aussprechen, weil es ist isländisch. Aber ich glaube, es ist etwas wie Dati oder so.
Mhm.
Mega herzig. Auch sehr auf dem TikTok-Hype gewesen. Der mit den langen, roten Haaren. Sehr herzig und einfach auch eine coole Stimme. Und auf Nummer 1, ich glaube, es ist jetzt ein Tie zwischen Nemo und Céline Dion, wo 1988 für die Schweiz teilgenommen hat. Was hure random ist. Das ist glaube ich, mein Roman Empire. So. Wieso Céline Dion, eine gebürtige Kanadierin, French Canadian, aber okay, für die Schweiz antreten ist, das dann gewonnen hat. Und nachher war die ESC in Lausanne. Gewesen.
Ja. What? Ich möchte wirklich gerne wissen, wie das passiert ist.
Ich möchte persönlich mit ihr reden darüber. Es braucht ein SRF-Doc über das.
Ja, voll. Hey, und ich finde das schon auch, ich habe selten eine Schweiz gekauft beim ESC, jetzt in den vergangenen Jahren. Ich finde es jetzt mega cool, wir hatten Céline Dion gehabt. Wir haben ja vorhin gesagt, es hat Personen gegeben, die sich im Nachhinein als nicht binär geoutet haben.
Ja.
Das war 2016 Rika, die für die Schweiz angetreten ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber
nicht mehr gehört, gell?
Ja, vor allem. Oh, und jetzt noch mit Nemo. Das heisst, wir haben eigentlich 2 nicht-binäre Personen gehabt und Céline Dion. Das ist
geil. Heart will go on.
Das ist, also ich glaube, die Schweiz gehört auch zu den Ländern, die sich einfach progressiver darstellen am ESC.
Also mega aus Versehen, so. Hoppla.
Ups.
Dabei ist Céline Dion, glaube ich, gar nicht explizit queer.
Ja,
sie ist einfach queer
gelesen.
Sie ist,
also sie ist halt queer culture.
Ja, das stimmt.
So. Und folgt We Exist auf Instagram. Und es gibt den Instagram-Account Pal Action Swiss mit 2 Bodenstrichen, wo amix ja kommuniziert wird, wenn es eine Demo gibt. Ja, aber ich hatte einen Podcast, den ich heute gehört habe, von Alice Hasters zu, wie ist es jetzt, Palestine and Choose for Peace. Habe ich mega nice gefunden, aber es ist vom November und es ist auch einfach sehr fest. Das ist so der einzige Podcast zu diesem Thema gewesen, der mir wirklich so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, weil es einfach sehr fest so ein Zusammendiskutieren und ein Zusammenspiel gewesen ist. Aber ich wollte jetzt auch nicht das weiße Mädchen sein auf einer Friedensdemo in der Sonderblume. Ich dachte, ja, wir müssen uns einfach alle gerne haben.
Wir müssen in Dialog kommen.
So, also ja. Mir nimmt so Wunder, ob andere Leute den Podcast auch nice finden oder ob das einfach sehr fest eine naive Haltung von mir ist.
Genau, da gibt es noch auf Insta, was mir auch mal so ein bisschen hilft, um up-to-date zu bleiben, Jewish Voice for Peace.
Mhm.
Folgt Nemo, I guess.
Ja, das ist doch super. Da sind wir fertig. Machen wir da einen Schlussstrich.
Yes.
Super, merci vielmals fürs Zuhören und bin gespannt, wie es weitergeht.
Sind lieb zueinander und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.